Es gibt wohl schönere Montage und es gibt wohl auch schönere Gespräche, die wir führen könnten, aber wir müssen sie führen. Ich begrüße in der Leitung recht herzlich Sergei Lochthofen, den langjährigen Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Ich grüße Sie.
Da kommen ja eigenartige Erinnerungen hoch, auch bei Ihnen, wenn man sich am Wochenende die Berichterstattung anschaut über Norwegen, über das Massaker.
Ja, es ist natürlich schrecklich und speziell im Orden in Erfurt denkt man natürlich daran, wie das hier war vor fast 10 Jahren. Und man hat ja eigentlich gehofft irgendwo, dass so etwas nicht so häufig wieder passiert, aber in dieser Welt scheint das doch zum Teil zum Regelfall schon fast zu werden.
Mhm. Das ist ja nur 10 Jahre her. Ich hätte jetzt vom Gefühl her gedacht, dass es noch gar nicht so lange her ist. Sie haben ja damals auch, waren Sie direkt in der Berichterstattung drin. Das ist doch, es muss doch für einen Redakteur, für einen Journalisten ganz schwer sein mit der Abwägung. Also auf der einen Seite haben Sie als Journalist, haben wir als Journalisten natürlich auch die Pflicht zu informieren. Auf der anderen Seite ist es ja immer eine ganz heikle Geschichte. Gibt man dann dem Täter ein Podium, eine Plattform, das, was er eigentlich wollte?
Ja, das passiert viel zu oft und viel zu häufig. Die Redaktionen stehen im Wettbewerb und versuchen, einer den anderen zu übertrumpfen. Ich kenne das noch von den Ereignissen in Erfurt. Wir hatten als Einzige ein Täterfoto und haben uns ganz bewusst entschieden, das nicht auf Seite 1 zu bringen der Zeitung, auf Seite 4, schwarz-weiß, einspaltig, um einfach nur zu informieren, wie sah jemand aus, der so ein schreckliches Verbrechen begeht. Und da gab es Redaktionen auch in Thüringen, die illegal sich das Foto beschafft haben von uns, also im Prinzip geklaut und dann auf Seite 1 in Farbe gemacht haben. Groß. Also ich glaube, das ist schon in der Redaktion ein Thema und man sollte das auch mit allem Vorsicht und Distanz machen. Wenn Sie sich das ansehen, was im Fernsehen an Bildern von dem Mann gezeigt wird, in Kampfposen mit all den Dingen. Ich glaube, das ist nicht gut. Man muss da Zurückhaltung üben, zumal es ja wirklich ein schreckliches Verbrechen ist. Denken Sie an die Familien der Kinder, also der Jugendlichen. Das muss ja wirklich in Norwegen schrecklich sein jetzt.
Hm. So ein kleines Land steht ja völlig unter Schock. Das können wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was da passiert ist. Aber wir müssen ja die Diskussion natürlich trotzdem führen über die Ursachen. Da kommt jetzt sofort die Diskussion auf, ja, die mediale Welt hat einen Einfluss und die Diskussion und gerade im Internet. Würden Sie sagen, dass es solche Menschen immer gegeben hat, nur Sie haben jetzt sozusagen andere Möglichkeiten? Oder würden Sie sich da eher mit Analysen zurückhalten?
Es ist beides richtig. Heutzutage machen Menschen, die früher vielleicht, jetzt sage ich mal, traurig genug, sich selbst ein Ende gesetzt hätten, das mit großem Publikum in der Hoffnung, dass sie als Helden oder als was auch immer wahrgenommen werden. Da müssen wir aufpassen, dass drumherum die Atmosphäre nicht so ist, dass das auch noch, sag mal, gefördert wird. Da sehe ich eigentlich die Entwicklung leider, sage ich jetzt mal, mehr negativ, weil natürlich die Verhaltensmuster, die Art, wie getötet wird, oftmals ja doch vorgespielt wird auf der Leinwand oder im Fernsehen. Und da glaube ich auch, dass bei einem gesunden, psychisch nicht kranken Menschen das keine größeren Wirkungen hinterlässt, aber jeder, der labil ist, wird natürlich da animiert, etwas zu machen. Zweitens, was mich sehr ärgert, dass ziemlich detailliert in der ganzen Berichterstattung erzählt wird, wie er denn die Sprengladung gemacht hat. Also das heißt, Details davon berichtet werden, das finde ich nicht gut. Man kann es im Internet finden, aber manch krankes Hirn kommt erst auf die Idee, dass das viel leichter ist heutzutage als vielleicht noch vor 30, 40 Jahren.
Hm. Trotzdem, wie ist medial damit umzugehen? Also wir haben ja bei der Berichterstattung, was Suizid und Selbstmorde betrifft, gerade bei der Deutschen Bahn, das wird ja, da gibt es ja wie so ein unabgesprochenes oder eine Vereinbarung, dass da nicht so detailliert berichtet wird, gerade bei Selbstmordattentätern, also bei Selbstmördern. Wäre das in dem Falle auch angebracht, da Zurückhaltung zu üben oder ist das eigentlich oder muss sowas in der Breite diskutiert werden?
Naja, ich sage jetzt mal, das Verbrechen ist derart von der Dimension und von der Art unbegreiflich und ein Horror, dass man nicht umhin kommt, darüber zu berichten. Trotzdem glaube ich, dass in der Branche insgesamt, also in den Medien, bei den Journalisten, durchaus mehr Selbstkontrolle sein muss. Das ist in Deutschland schon einmal, sage ich mal, richtig, dass man bei Suizid nicht in die Breite geht. Es gibt natürlich Ausreißer natürlich, oftmals in der Boulevardpresse, die dann die gesamte Branche natürlich dann in ein schlechtes Licht drückt. Aber insgesamt, glaube ich, muss man da viel stärker zurückgehen und zurücknehmen, die ganzen Geschichten. Und zweitens müssen wir natürlich schauen, das sind zum Teil oder höchstwahrscheinlich kranke Menschen. Das ist auch ein spezieller Fall, wo man auch aufpassen muss. Man kann nicht über Menschen, die aus der Krankheit heraus Straftaten begeben, auch große Beiträge bringen. Das heißt, ich glaube insgesamt Zurückhaltung.
Mhm. Könnte man nicht vielleicht sagen, dass es auch ein anderes Zeitalter geworden ist durch die Verbreitung im Internet, durch Blogs, durch Foren, wo sich Gleichgesinnte zusammentun und gegenseitig noch hochschaukeln? Ist das vielleicht einfach die Zeit, die das mit sich bringt und die neuen medialen Möglichkeiten der weltweiten Vernetzung von Menschen, die ähnliche Ansichten und Interessen haben?
Das ist auf der einen Seite richtig. Man kann heute viel Informationen im Internet bekommen, die man früher so nicht ohne weiteres bekommen hätte, auch wo man eventuell für das eine oder andere die Bestellung abgeben kann. Ich glaube aber insgesamt müssen wir als Gesellschaft dafür sorgen, dass das eingedämmt wird. Ich bin auch der Meinung, dass nach Erfurt bei dem Thema Waffenbesitz in Privathänden in Deutschland zu wenig passiert. Ich weiß, es gibt Fans, die werden sofort schäumen, wenn sie das hören. Aber insgesamt glaube ich nicht, dass solche Länder wie Deutschland in Friedenszeiten von niemandem bedroht sich derart aufrüsten müssen im privaten Bereich. Das heißt, das Ganze ist ein Hobby vielleicht für jemanden, da muss man das auch vielleicht dementsprechend auch behandeln. Aber das müsste dann schon so kontrolliert sein, dass es einfach nicht zufällig jemand gerade 2, 3, 4, 5 automatische Gewehre hat mit genug Munition, um dann 80 Menschen umzubringen. Das geht einfach nicht. Ich glaube, da sind wir auf einem Irrweg.
Dass man an Dünger irgendwie rankommt, ist ja auch beschrieben worden, ist das eine, aber so eine Glock, also so eine Pistole, eine automatische Pistole, die das FBI hat, wo man also das Magazin mit einem Mal, ohne durchzuladen, durchschießen kann. Solche Waffen, ich weiß nicht, ob ich das falsch sehe, aber die gehören doch eigentlich nicht in Privatbesitz.
Die gehören zumindest nicht unkontrolliert, in wessen Besitz auch immer. Ich glaube auch, wenn dann unbedingt auf einem Schießstand das gemacht werden muss, dann muss das dann sehr kontrolliert und konzentriert gemacht werden. Da gibt es immer das Gegenargument, ja, wenn wir große Waffenlager irgendwo haben, wo wir das alles zusammenfassen, das ist auch gefährlich. Also ich habe noch nicht gehört, dass ein Geschäft, das bei uns hier in Erfurt Munition und Waffen verkauft, irgendwie Schwierigkeiten mit der Sicherheit gehabt hätte. Ich glaube, das ist machbar, natürlich über Geld dann, da muss man dafür zahlen, wenn man so ein teures Hobby hat. Aber insgesamt, glaube ich, muss es einfach der Einstieg geschafft werden, auch wenn jetzt im Augenblick in der Bevölkerung viele Waffen sind, aber diese ganz, sage ich mal, gefährlichen automatischen Waffen, das muss einfach alles zum Teil wieder eingezogen werden. Und wer damit unbedingt schießen will, der muss das nur auf dem Schießstand machen können.
Hm. Ja, nun wird uns diese Debatte noch weiter begleiten. Es wird Ursachen, Forschung geben natürlich und es wird einiges wieder hochkochen. Lassen Sie uns mal über Sachen reden, die hier in der Region passieren. In Erfurt, da ist ja auch manchmal Gewalt im Spiel zwischen Fußballfans. Da werden jetzt auch wieder vielleicht einige Scheuben sagen, ja, sind ja nicht alle so, aber so ein Derby, also so ein Zusammentreffen von lokalen Fußballvereinen, da ist ja auch mal viel Sprengstoff drin und auch Gewalt im Spiel. Wie stehen Sie zu solchen Begegnungen, solchen Derbys?
Ich glaube auch, da leben einige, es sind nicht viele, aber ein hohes Gewaltpotenzial aus. Das hat ja in Deutschland zugenommen, mit politischem Hintergrund, ohne politischem Hintergrund, und das ist so eine Art Spaß, also die man da betreibt. Zum Teil werden dabei Menschen auch totgeschlagen. Also ich glaube, die Entwicklung ist auch nicht gut und da wird es nicht reichen, dass einfach nur die Polizei mit 1.000, 2.000 Leuten anrückt. Das kann ja nicht wahr sein, dass wegen dieser Chaoten das so ist. Also ich glaube, da müssen wir auch zu härteren Gegenmaßnahmen kommen. Wir sind eine offene Gesellschaft, wir sollten uns nicht, das sagen ja auch die Norweger ganz deutlich, einschüchtern lassen durch das Verhalten einzelner Irrer. Aber auch hier muss das auch ganz klar in die Richtung gehen. Ich glaube auch, die Einsätze der Polizei in dieser Größenordnung müssen dann auch nicht von der Allgemeinheit getragen werden. Da muss man überlegen, ob die Vereine eine größere Verantwortung haben. Oder man muss dann halt auch die Fans zur Kasse bitten, die daran sich beteiligen. Das muss dann richtig dann auch von denen bezahlt werden, wenn der Einsatz notwendig ist in dieser Größenordnung. Ich glaube, über das Geld geht es immer am besten noch zu regeln. Das heißt, die Fans, die sich beteiligen an diesen Ausschreitungen, die müssen dann eben halt auch diesen Gesamteinsatz in dieser Größenordnung bezahlen.
Nun kommt ja in solchen Zeiten dann das Gefühl nach mehr Sicherheit auf und dann treten Leute auf den Plan, die natürlich für mehr Sicherheit sorgen wollen und eben vielleicht keine offene Gesellschaft, wie sie es beschreiben wollen, wo Datenschutz eine Rolle spielt, wo informationelle Selbstbestimmung eine Rolle spielt und wo eine pluralistische offene Gesellschaft schwerer möglich ist durch eben Sicherheitsvorkehrungen. Ist das sowas nicht auch, so eine Diskussion nicht auch eine Gefahr, dass wir dann zum Sicherheitsstaat werden und dann Sicherheit auch falsch verstanden wird?
Ich finde, man müsste ziemlich konsequent alle, die jetzt sofort ihre Uraltthemen, auch in Deutschland haben wir eine politische Diskussion über Überwachung, über Speicherung von Daten und so weiter, alle die jetzt plötzlich wieder mit ihren Themen reinkommen, sind natürlich schamlose Leute, die einfach das Leid von 80, 100 Menschen, die auf diese Art und Weise schrecklichst umgebracht wurden und der Familien, die dazu gehören, jetzt einfach ausnutzen, um ihre ganz, ganz kleine politische Suppe zu kochen. Das muss man dann auch öffentlich so benennen und sagen, passen Sie mal auf, meine Herrschaften, das ist jetzt nicht das Thema, denn die Datenspeicherung hätte uns höchstwahrscheinlich bei diesem Fall in Norwegen in keinster Weise irgendwo genutzt. Ich bin für eine sachliche Diskussion, man muss überlegen, was so eine Gesellschaft macht und wie sie sich schützt gegen solche Übergriffe. Aber was ich, sag mal, schamlos wirklich finde, wenn man ein solches tragisches Ereignis nutzt, um einfach klein-klein Politik zu machen.
Mhm. Trotzdem ist ja die Diskussion Freiheit oder Sicherheit. Man kann die Freiheit nicht haben, wenn man die absolute Sicherheit will. Das ist ja in Amerika immer wieder und auch noch heute die Diskussion um den Terrorismus, dass man im Grunde zur Bekämpfung des Terrorismus und für die Sicherheit auch einen Teil der Freiheit dann aufgeben muss. Ist eine schwierige Diskussion, oder?
Das ist sicherlich so. Ich habe immer das Gefühl, dass ein Teil des Mittelalters durch die Globalisierung auch zu uns hineingeschwappt ist. Das heißt, Menschen, die sich selbst umbringen, zum Teil andere in die Luft jagen. Sie denken ja auch an die perfide Form, eine Sprengladung zu zünden. Dann kommen Menschen zusammen, wollen helfen, da wird eine zweite Sprengladung gezündet. Alles das auch noch mit Religion zu tarnen. Also ich glaube, da sind wir einfach eine moderne Gesellschaft aufgrund der Globalisierung, der Schnelligkeit, mit der man aus Kabul eben halt auch in Paris oder in Berlin sein kann, mit dem Mittelalter voll in Berührung gekommen und haben noch keine Antwort darauf gefunden. Das heißt, wir werden die Zukunft nur bestehen, wenn wir offen bleiben. Aber dieser Teil der Gesellschaft am anderen Ende der Welt, der sehr archaisch zum Teil noch sehr ist, wo auch ein Menschenleben, vor allem von jungen Leuten, nicht viel kostet, das macht uns schon zu schaffen. Da können wir mit unseren Maßstäben nicht ran. Also wir müssen den langen Weg gehen, dort dafür zu sorgen, dass mehr Aufklärung ist.
Wir müssen offen bleiben und den langen Weg gehen, zu diskutieren, zu streiten, uns auszutauschen, denn irgendwie haben wir den Weg noch nicht gefunden. Wir werden weiter reden, diskutieren und uns streiten. Ich hoffe, Sie tun das mit und wir hören uns nächsten Montag wieder.
Ich hoffe trotzdem, dass wir eine gute Woche hören.
Ja, und nächste Woche haben wir vielleicht ein angenehmeres Thema, über das wir plaudern.
Würde mich